Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Auch heute wieder eine Sendung vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Unser Deutschlandfunk-Team war bei Haupt- und Nebenpodien dabei, hat Politisches gehört und Spirituelles, manchmal auch Polit-Spirituelles. Herzlich willkommen zu diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Gestern war der erste Arbeitstag auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Das heißt, das Publikum hört anderen beim Arbeiten zu, beim Bibelauslegen und Diskutieren. Und vielleicht arbeitet das Gehörte weiter in dem einen oder der anderen. Das innere Geschehen können wir natürlich nicht überprüfen, aber das Äußere. Mein Kollege Andreas Mein war in der Stadt Nürnberg unterwegs. Herr Mein, wo war am meisten los? Wo gab's Gedränge?
Also der gemeinsame Eindruck der Kolleginnen und Kollegen unseres Teams hier in Nürnberg ist der, wo wir waren, war es eigentlich immer voll, egal ob große Kirche oder große Messehalle. Und wenn es nicht ganz voll war, dann doch sehr gut besucht. Bei der Bibelarbeit von Bundespräsident Steinmeier, selbst evangelischer Christ, da waren es zum Beispiel 5000 Menschen. Und bei jenem Hauptpodium, das wir gestern vorgestellt haben, wo finde ich Halt, mit der Präses der EKD-Synode, Anna Nicole Heinrich und der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Also die riesige Meistersingerhalle, die war voll oder fast voll mit 2000 Besuchern.
Sie haben gestern in dieser Sendung angekündigt, zum Bayerischen Christustag zu gehen. Der Deutschlandfunk hält bekanntermaßen, was er verspricht. Sie waren also dort. Wie war es?
Ja, und ich war im kleinen Saal in der besagten Meistersingerhalle in der Nähe des einstigen Reichsparteitagsgeländes. Ein Saal, der auch immerhin 500 Plätze hat, und auf dem Weg dorthin standen mehrere Schilder: Christustag, Saal überfüllt.
Der Christustag ist pauschal gesagt das Treffen derjenigen, denen der Kirchentag zu links ist. Was ist da anders?
Wenn man das so zuspitzen will, ja, dann sind die Besucher des Christustags sicherlich eher rechts oder konservativ. Aber ich weiß nicht so recht, ob solche Zuspitzungen den Kern treffen. Denn neben der einen oder anderen Spitze gegen die politisierende Ausrichtung evangelischer Kirchentage ging es vor allem ums Bekenntnis. Also da wurde wirklich an Ideen gearbeitet, wie sich Kirche verjüngen könnte. Klare Bekenntnisse, Mission, Gemeindeerneuerung, ja, aber all das nicht militant. Es war eine dichte Atmosphäre, ein extrem zuversichtlicher, heiterer Grundton. Es wurde viel gelacht beim Christustag, der eher charismatisch-pietistisch geprägt ist, aber durchaus eben innerhalb der Landeskirche und letztlich auch versöhnt mit dem Kirchentag. Also Günther Beckstein, der einstige bayerische Ministerpräsident, er hat den jetzigen Kirchentag mit dem Kirchentag von 1979 in Nürnberg verglichen. Und er sagte, 2023 sei viel ausgewogener und vor allem viel frommer als damals. Und dann sagte er mit einem leichten Augenzwinkern, der Christustag sei aber selbstverständlich die Mitte des Kirchentags.
Jeder wähnt Jesus auf seiner Seite, der Kirchentag und der Christustag. Das waren Eindrücke meines Kollegen Andreas Mein. Sie hören ihn am Ende der Sendung noch einmal. Für den Evangelischen Kirchentag spuckt die elektronische Programmsuche allein 60 Veranstaltungen zum Thema Klima aus. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat gestern Nachmittag ein prominent besetztes Podium verfolgt. Das hatte das Thema Freiheit in planetaren Grenzen. Und die Leitfrage lautete, wie viele Regeln der Klimaschutz braucht. Zu Gast aus der Politik war Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Und der ist der Evangelischen Kirche sehr verbunden. Frau Dietrich, welchen Fragen musste er sich stellen?
Na, vor allem einer Debatte darüber, wie nun die notwendigen Maßnahmen gegen die Erderwärmung durchzusetzen sind. Klappt das über den Preis oder geht das nur mit Gesetzen und Verboten? So richtig kontrovers war das Podium nicht besetzt, wie das bei Kirchentagen ja gerne mal ist. Und so war man sich eigentlich generell einig mit leichten Differenzen in den Details. Es braucht beides. Manche Entwicklungen lassen sich besser über Verordnungen steuern. Manches regelt tatsächlich der Markt effizienter als umständliche Gesetzesregeln. In den Worten von Sven Giegold:
Daher ist der Gegensatz Markt und Politik ein falsch gedachter. Die Preise zu nutzen, um ökologische Grenzen einzuhalten, ist kein Widerspruch zum Ordnungsrecht, sondern beide Instrumente müssen intelligent verbunden werden.
Aber das ist die Einschränkung, die alle Beteiligten am Podium immer wieder betonten. Dabei muss man eben nicht nur das Klima im Blick behalten, sondern man muss vor allen Dingen auch die soziale Gerechtigkeit immer mitdenken. Das fällt vielleicht den Leuten, die sich den Eintritt für den Kirchentag leisten können, nicht so automatisch zu. Aber deswegen darf Klimaschutz auf jeden Fall auch nicht auf Kosten der Wirtschaft oder mit der Forderung nach kompletten Verzicht gehen. Das betonte vor allen Dingen der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, der auch mit auf dem Podium saß, immer wieder.
Nun hatte das Podium nicht konkrete Maßnahmen zu mehr Klimaschutz zum Thema, sondern es stand ja unter einer viel größer gefassten, grundsätzlicheren Perspektive, nämlich mit dieser Frage nach dem Verhältnis zwischen Freiheit und Regeln. Die ist ja nun auch gerade politisch brisant.
Genau, denn das ist ja der Punkt, mit dem die Bundesregierung und vor allem die Grünen gerade konfrontiert werden, dass viele Bürger ganz prinzipiell mehr Maßnahmen zu mehr Klimaschutz gut finden. Aber wenn das dann bedeutet, dass auch sie persönlich bestimmte Dinge tun oder eben auch lassen sollen, Stichwort Wärmepumpe, dann sehen sie auf einmal ihre persönliche Freiheit bedroht. Beziehungsweise, das ist es eben, was populistische Kampagnen vor allem von rechter Seite, aber eben auch aus der CDU und Teilen der FDP nahelegen. Klimaschutz nur auf Basis absoluter Freiheit, Vorgaben ein No-Go. Gestern saß mit auf dem Podium Till Kellerhoff, der ist der Programmdirektor des Club of Rome. Also er ist der Vertreter der Organisation, die vor 50 Jahren mit die Grenzen des Wachstums eben genau die Vorstellung aus dem Veranstaltungstitel geprägt hat, dass es eben planetare Grenzen fürs Wachstum gibt, dass nicht alles möglich ist, weil die Erde kein unbegrenztes Wachstum hergibt. Die Detaileinschätzungen, die mögen sich inzwischen geändert haben, sagte Kellerhoff gestern. Aber die grundlegende Richtung, die stimme immer noch. Und er benannte sehr klar, was hinter den Kampagnen jetzt steht.
Diese Vulgärfreiheit, wie sie manche nennen, die einfach propagiert, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Also billiges Fleisch, 220 auf der Autobahn fahren oder keine Masken während einer globalen Pandemie tragen zu wollen, ist vor allem als trotzige Abwehrreaktion gegen notwendige gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen.
Also natürlich schränken Klimaschutzmaßnahmen Freiheiten ein. Sie sind aber eben notwendig, um andere, teilweise neue Freiheiten überhaupt erst zu ermöglichen. Also die Freiheit zum Beispiel vor Mobilität für alle, nicht nur für Menschen mit Auto. Oder extrem gedacht, die Freiheit, überhaupt eine lebenswerte Umgebung zu haben.
Es wird nicht nur auf dem Kirchentag, sondern ja auch allgemein im gesellschaftspolitischen Diskurs derzeit auch die Frage gestellt, oft mit einem bangen Unterton, ob ein Weg aus der Klimakrise überhaupt mit den Mitteln der Demokratie möglich ist. Also ob es gelingt, Mehrheiten für den Klimaschutz zu gewinnen. Menschen mitnehmen, heißt das ja vielleicht auf Kirchendeutsch.
Also gestern hatte die Demokratie einen ganz empathischen Verteidiger, nämlich Staatssekretär Sven Giegold. Der ist fest davon überzeugt.
Ich werde jetzt vielleicht mal ein bisschen leidenschaftlich. Wenn irgendwas bewiesen hat, wie leistungsfähig Demokratien zur Veränderung sind, dann war es Fridays for Future und all die Leute, die das unterstützt haben.
Giegold untermauerte das positiv. Er verwies auf die Klimaschutzmaßnahmen, die die Ampelregierung eben schon umgesetzt habe, nach jahrelanger Verzögerung durch die Vorgängerregierung. Und trotz des Eindrucks, man streite eigentlich nur. Und er grenzte sich aber auf der anderen Seite auch scharf und deutlich von Aktionen wie den Straßenblockaden der Klimagerechtigkeitsbewegung Letzte Generation ab. Wofür er übrigens knappen Beifall und keinen Widerspruch aus dem Publikum bekam.
Wie deuten Sie diese Publikumsreaktion?
Na, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass diese aktivistischen Formen des Protestes, nicht die Protestform dieses im Durchschnitt eben älteren, im Durchschnitt bürgerlich gesättelten Publikums sind. Das wird sicher nachher anders, wenn Robert Habeck auf Carla Hinrichs von der Letzten Generation trifft.
Bei einer Veranstaltung heute. Aber das hört sich ja nach einer sehr grundsätzlichen politischen Diskussion an. Gab es einen spezifisch kirchlichen Akzent oder eine Idee, was besonders die evangelische Kirche tun kann?
Naja, die Politik stand wirklich ganz deutlich im Vordergrund. Das ging tatsächlich von den Aufforderungen, politisch zu handeln und eben überhaupt sich einen langen Atem auch politisch zu erarbeiten. Das ging dann ganz grundsätzlich darum, eben apokalyptischen Szenarien, zum Beispiel vom Raub der Grillwurst und der persönlichen Freiheit, eine positive Erzählung entgegenzusetzen. Das machte vor allem nochmal Till Kellerhoff vom Club of Rome stark, der eben sagte, von sauberer Luft und einer neu ausgerichteten Wirtschaft hat man auf jeden Fall etwas, sogar wenn man von den Klimaszenarien dahinter nichts hält oder es doch nicht so schlimm kommt. Aber richtig kirchlich bezogen wurde es dann beim Handeln, denn bei dem Podium wurde auch eine Resolution verabschiedet und die hat es tatsächlich in sich. In der wird die evangelische Kirche in Deutschland nämlich aufgefordert, das Land in ihrem Besitz nur noch an diejenigen zu verpachten, die es mit Blick aufs Gemeinwohl bewirtschaften. Also eben vor allem an Landwirte und Landwirtinnen, die biologisch und sozial gerecht wirtschaften wollen. Und wenn das wirklich umgesetzt wird, dann holt sich die Kirche richtig dicken Streit ins Haus, denn entschieden wird über die Verpachtung der insgesamt über 300.000 Hektar Ackerland, allein in evangelischem Besitz, meistens vor Ort in den Kirchenkreisen. Und da kommt dann eben zu den schrumpfenden Mitgliederzahlen noch der Stress mit den Bauern vor Ort.
Ein evangelisches Biosiegel. Also Kirsten Dietrich über ein Podium zum Klimawandel. Vielen Dank. Mein Gott, Herr Pfarrer, so hieß vor vielen Jahren eine Fernsehserie zum Pfarrhausalltag. Der Mensch im Talar ist, nach landläufiger Vorstellung, noch immer männlich, weiß, mittelalt. Vielleicht auch weiblich, weiß, mittelalt, aber jedenfalls nicht queer oder schwarz. Dabei versteht sich die evangelische Kirche als offen und vielfältig. Wie die Wirklichkeit aussieht, auch das wurde auf dem Kirchentag kritisch erörtert. Ein Podium stellte die Frage, ob die Kirchen sichere Orte für queere Menschen und People of Color sind. Rainer Brandes, Sie haben da zugehört. Gab es eine klare Antwort? Sind Kirchen sichere Orte?
Ja, es gab diese klare Antwort und die kam von Sarah Vecera. Sie arbeitet für die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal. Sie ist selber schwarz und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Wie ist Jesus weiß geworden?
Und sie war damit hier auch schon im Interview.
Genau. Und Sarah Vecera hat gestern gesagt, warum sie diese Veranstaltung so wichtig findet.
Weil wir alle, glaube ich, spüren, dass Kirche eben kein sicherer Ort ist, wenn man als marginalisierte Person, welcher Diskriminierungsform auch immer, man die Räume betritt, spürt und merkt man, dass es eine Norm gibt in der Kirche. Die ist akademisiert, sie ist weiß, sie ist heteronormativ und so weiter. Und beschäftigt sich sehr, sehr wenig selbstkritisch mit dieser Form der Unterdrückung und dieser unhinterfragbaren Norm, die existiert.
Also auf eine klare Frage, eine klare Antwort. Nein, die Kirchen sind eben oft aus ihrer Sicht nicht sichere Orte.
Aber Christinnen und Christen nehmen ja gern für sich in Anspruch, auf Seite der Unterdrückten zu stehen. Woher kommt dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
Ja, das hat Pastor Quinton Caesar erklärt. Der war auch auf dem Podium. Er kommt aus Südafrika und er hat dem Publikum gestern im Saal den Spiegel vorgehalten.
Hinter die Kulissen sind wir heteronormativ und wir sind so weiß wie eh und je, wie auch heute hier im Saal.
Und das stimmte zumindest, was die People of Color angeht, denn die waren tatsächlich kaum im Publikum vertreten und das waren immerhin ungefähr 300 Menschen.
Kein so schmeichelhaftes Spiegelbild. Also Quinton Caesar hat es angesprochen, es ging nicht nur um Rassismus bei dieser Diskussion, sondern eben auch um Geschlechterrollen und geschlechtliche Identitäten, die jenseits der Norm Mann liebt Frau und umgekehrt liegen. Wie hängen die verschiedenen Diskriminierungen zusammen und was hat das mit dem Christentum zu tun?
Ja, das war sehr interessant. Zu Beginn der Veranstaltung wurde eine Videobotschaft eingespielt von Amadeo Uklampo. Das ist ein schwuler und indigener Aktivist aus Indonesien. Und der hat erläutert, dass es zum Beispiel auf Sumatra ein indigenes Volk gibt, das genau das Gegenteil von Homophobie lebt. Also er sagt, dieses Volk kennt 5 Geschlechter und eine Form davon ist eine Priesterkaste, bei der die Voraussetzung für das Priestertum ist, eine Transperson zu sein. Das zeigt also, erst die christlichen Missionare haben die Homophobie nach Sumatra gebracht. Und das zeigt, Religion, Rassismus und Transfeindlichkeit, die hängen eben zusammen.
Und welche Vorschläge kamen vom Podium, um die evangelische Kirche eben doch zu einem sicheren Ort zu machen?
Da gab es tatsächlich sehr konkrete Vorschläge. Die kamen zum Beispiel von Sarah Kort, von der LGBTI-Plattform für Menschenrechte in Berlin. Und sie hat speziell für TheologInnen diese Empfehlung.
Theologische Antworten auf theologische Fragen. Auf echte religiöse Vorbehalte sollte man auch mit religiösen Argumenten reagieren. Zum Beispiel mit der Bibel gegen Homophobie.
Ja, und dazu gibt es inzwischen ja auch genügend theologische Forschung, wobei allerdings Priscilla Schwendimann, selbst eine queere Pfarrerin und Theologin, darauf aufmerksam gemacht hat, dass es schon eine verräterische Bezeichnung von theologischen Forschungsrichtungen gebe.
An der Uni haben wir Theologie. Eigentlich heißt Theologie weiße, cis, patriarchale Theologie. Und dann haben wir feministische Theologie, queere Theologie, POC-Theologie. Also einfach mal, um hier aufzuzeigen, wie sehr unsere Wahrnehmung geprägt ist.
Das bedeutet also, die in Anführungszeichen normale Theologie, die ist eben der Mainstream, während die Theologie, die sich mit Feminismus, männlicher Vorherrschaft, Queerfeindlichkeit, Antirassismus beschäftigt, die irgendwie so das Beiwerk ist. Pfarrerin Schwendimann hatte da noch einen sehr praktischen Hinweis. Wer nicht von Diskriminierung betroffen ist, der müsste sich eben zum Alliierten derer machen, die diskriminiert werden. Und das hat sie deutlich gemacht am Beispiel einer diskriminierten Gruppe, die gestern nicht auf dem Podium vertreten war, nämlich Behinderte.
Dann merken wir plötzlich, dass es einen ganz großen Unterschied macht, ob zum Beispiel die Gemeinde, in der ich bin, man die Toiletten nur über die Treppen erreicht und die Menschen bei mir in der Gemeinde, die im Rollstuhl sitzen, keine Chance haben.
Und dann könne man eben als Nichtbehinderte zum Kirchenvorstand gehen und sagen, so geht es nicht.
Ja, vielen Dank, Rainer Brandes. Er berichtete von dem Bemühen, eine diskriminierungsfreie Kirche zu sein. Große Konzerne und ihre visionären Chefs träumen von der Unsterblichkeit, von der Verschmelzung von Mensch und Maschine, auch von Pillen, die den Alterungsprozess aufhalten. Christentum heißt nun auch, bedenke Mensch, dass du sterblich bist. Und ein Podium in der Nürnberger Christuskirche hatte den doppeldeutigen Titel Endlich Leben. Burkhard Schäfers war für uns da. Herr Schäfers, ging es dabei mehr ums Leben oder mehr ums Ende des Lebens, also ums Sterben?
Ja, erstmal für die Doppeldeutigkeit Ihres Titels Endlich Leben oder Endlich Leben haben sich die Veranstalter mehrmals selbst gefeiert. Es ging bei dem Podium um beides. Darum, bewusst in der Jetztzeit zu leben, also nicht ständig im täglichen Klein-Klein drauf zu warten, dass noch irgendwas ganz Herausragendes passiert. Und es ging auch darum, dass Alter, Krankheit, Sterben für die Gesellschaft eine große Herausforderung sind. Der Generationenvertrag zwischen den Beitragszahlern einerseits und den Rentenempfängern andererseits kommt an sein Ende. Das sagt der evangelische Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer.
Die Alten sind gegenwärtig noch finanziell im Großen und Ganzen in einer guten Lage. Es gibt die Witwe, die eine kleine Rente hat. Aber im Großen und Ganzen sind die Alten finanziell gut ausgestattet. Während eine junge Generation heranwächst, bei der das nicht so sein wird. Und da steckt natürlich angesichts einer Gesellschaft, die altert, ein Konflikt, weil das alte Modell ans Brechen kommt.
Ein Generationenkonflikt, der oft vorhergesagt wird. Hat denn das Podium eine Idee entwickelt, wie sich der entschärfen lässt?
Also erstmal die hoffnungsvollen Szenarien. Es gibt ja Konzepte, die da angesprochen wurden, wie etwa Mehrgenerationenhäuser anstelle von lauter kleinen Einzelhaushalten. Der Soziologieprofessor Gronemeyer sagt auch, die Gesellschaft müsse wieder entdecken, dass Menschen füreinander sorgen können, und zwar in beide Richtungen. Alte für Junge, aber auch Junge für Alte. Und da sind andererseits neben diesen hoffnungsvollen Szenarien natürlich auch Befürchtungen, Stichwort Pflegemangel. Also was, wenn viel zu wenig Pflegekräfte sich um viel zu viele alte Menschen kümmern müssen? Das führte das Podium dann zur politisch und ethisch umstrittenen Frage nach dem assistierten Suizid, was den inzwischen 83 Jahre alten Reimer Gronemeyer nachdenklich macht.
Wenn man in einem Pflegeheim sich umhört, dann sagen die meisten, die dort sind, ich will doch niemandem zur Last fallen. Und die Frage ist, ob der assistierte Suizid zu dem Angebot der Gesellschaft werden kann, ja, du möchtest niemandem mehr zur Last fallen. Wir haben einen Ausweg für dich. Und das könnte gewissermaßen ein großes soziales Drama im Verhältnis von Alt und Jung werden.
Vor einem solchen möglichen Dammbruch waren ja verschiedene Fachleute aus Kirche und Theologie.
Das Gespräch kam also schnell auf den assistierten Suizid, für den es eine gesetzliche Regelung geben soll. Da gibt es also auch eine politische Debatte zu diesem Thema. Was ist denn mit dem Traum von der Unsterblichkeit? Beschäftigte der das Podium auch?
Ja, die Expertinnen und Experten haben das mal weitergesponnen. Was, wenn wir bald alle 130 Jahre und älter werden? Der Theologe Gronemeyer denkt über den medizinischen Fortschritt hinaus.
Dass die Pille da kommt, die es uns erlauben wird, viele Jahre mit einer Demenz zu leben, das ist sehr wahrscheinlich. Und da werden viele dran verdienen. Aber wer die sozialen Kosten davon trägt, wer wird dafür sorgen? Diese Frage ist ja nun nicht dann einfach vom Tisch zu wischen.
Also das eine sind die praktischen Folgen, wenn wir immer älter werden. Das andere ist die grundsätzliche Frage, wollen wir das überhaupt? Bei dem Kirchentagspodium lautete eine These dazu, dass das Leben endlich ist, hat auch seinen Wert. Denn wenn es einfach immer weitergeht, dann wird es vielleicht irgendwann langweilig. Und gerade in existenziellen Momenten kann das Leben besonders intensiv sein. Allerdings, den Lobpreis auf die Endlichkeit wollte die evangelische Theologin Christina aus der Au nicht einfach stehen lassen.
Da war ich mir eben tatsächlich auch nicht sicher, ob wir besser leben, intensiver leben, wenn wir wissen, dass das Leben zu Ende geht. Die mittelalterlichen Mönche dachten das und sie haben sich ja mit Memento Mori begrüßt, denke ans Sterben. Aber ich glaube, Leben ist so überwältigend häufig, dass wir nicht nur deswegen intensiv leben, weil wir sterben müssen, sondern weil wir leben. Ich glaube tatsächlich auch an die Kraft des Lebens an sich.
Die Kraft des Lebens an sich, das klingt gut. Ja, wenn man selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben kann, wie kann das gehen, laut Christina Austerau und Reimar Gronemeyer?
Möglichst lange autonom zu sein, auch in der eigenen Wohnung, dafür gibt es inzwischen recht gute technische Ansätze. Pflegerobotik, Sensoren, die Stürze erkennen und dann wird automatisch Hilfe gerufen oder auch Telemedizin. Aber irgendwann stößt auch die beste Technik an ihre Grenzen. Und dann stellen sich ganz grundlegende Fragen, das sagt die frühere Kirchentagspräsidentin Christina Austerau.
Wie gehe ich selber damit um, dass ich hilflos werde? Was habe ich für eine Vorstellung von Leben, wenn Leben nur aktiv und selbstbestimmt ist und dann kann ich nichts mehr? Kann ich das aushalten? Kann ich das ertragen? Und was für eine Kultur wollen wir prägen, dass Leben auch Wert hat, dass der anderen, aber auch mein eigenes, wenn ich nichts mehr machen kann?
In dem Kontext ging es dann auch noch um die Kehrseite des Fortschritts. Der Soziologe Reimar Gronemeyer sagt, die Digitalisierung diskriminiere alte Menschen auch und schließe sie von gesellschaftlicher Teilhabe aus.
Man braucht sich ja nur den alten Mann oder die alte Frau vorzustellen, der kein Online-Banking hat. Die Bankfiliale, die es in der Straße gab, die ist schon lange zu. Und es wird immer Menschen geben, die kein Smartphone haben oder die es nicht bedienen können, alt oder behindert etc. Und im Moment geraten die so ein bisschen aus der Wahrnehmung und das finde ich beunruhigend, das müssen wir etwas ändern.
Fazit also, endlich leben geht nur dann gut, wenn die Jungen an die Alten und die Alten an die Jungen denken.
Burkhard Schäfers blickte zurück auf die Diskussion endlich leben. Kirchentage sind auch Gradmesser der eigenen Bedeutsamkeit der Kirchen, denn spätestens seit der Pandemie stellen sich beide Kirchen die bange Frage, wie wichtig sie noch sind, wie stark sie wahrgenommen werden. Frage an den Kollegen Andreas Mein. Sagt eigentlich die hohe Politpromidichte auf diesem Kirchentag etwas aus über die Relevanz der evangelischen Kirche?
Also da sind wir natürlich ein wenig auf dem weiten Feld der Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass Politikberater und Beraterinnen geahnt haben, dass dieser Kirchentag groß werden könnte und dass das eine Chance ist für jemand, der wiedergewählt werden will. Zugleich gehe ich davon aus, dass dieses vielköpfige Kirchentagspräsidium, in dem auch viele Politiker von Union, SPD, Grünen und FDP vertreten sind, dass die ihre Kontakte in die Politik genutzt haben, so nach dem Motto, Leute, ihr müsst uns jetzt helfen, wenn ihr nicht wollt, dass Kirchentage den Bach runtergehen und dass deshalb auch so viel Politprominenz da ist. Wobei ich das nicht als Strategie abtun will, sondern schon davon ausgehe, dass es viele Menschen in diesem Land gibt, die die Kirchen für relevant halten und sich für so etwas entsprechend Zeit nehmen.
Danke an Andreas Mein, danke ans ganze Deutschlandfunk. Team auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Eine Abschlussbilanz des Kirchentags können Sie in Deutschlandfunk Kultur hören in der Sendung Religionen am Sonntag um 14.05 Uhr. Das war Tag für Tag für diese Woche. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.